Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen wunderschönen guten Abend hier bei den Two Cray Nights. Nach zweiwöchiger urlaubsbedingter Abstinenz sind wir zurück. Zurück in einer literarischen Welt ohne Happy End, dafür mit Schrecken und Spannung an allen Ecken und Enden. Wo wir gerade von Happy Ends sprechen, eines der guten Art erleben wir heute hier, denn wieder im Gespräch vereint begrüße ich den Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Zwei Wochen.
Zwei Wochen? Das war lang.
Gefühlt sind es irgendwie nur zwei Tage oder so, wenn man überlegt, wann und wie wir es letztes Mal aufgenommen haben.
Ja, aber waren schöne zwei Wochen, hat Spaß gemacht, war warm, war schön.
Gut, ich hoffe, die Hitze war erträglicher, als sie hier bei uns in Deutschland war.
Ja, ging, also an der Küste ging es, ne, also gerade, also wir waren ja auf Kreta und zu der Nordküste. Und da ging ordentlich der Wind und da waren die Wellen hoch, also teilweise waren sie hoch, für kleine Kinder waren sie extra hoch. Und wir sind an einem Tag sind wir tatsächlich ins Inland gefahren, sind Ausgrabungsstätte besuchen gegangen, nicht Knossos, sondern Phaistos, so die zweitgrößte Ausgrabungsstätte dort. Mhm. Und da waren es dann mal geschmeidige 38 Grad auf so einem Hochplateau innerhalb eines Talkessels. Da ging zwar Wind, aber das ist so, wie wenn du im Sommer einen Föhn dir vorhältst, in der Hoffnung, dass das kühlt. Tut es nicht.
Ja.
Es ist zwar, also du konntest in keinem dieser Schilder, Informationsschilder stehen bleiben, du bist da einfach geschmolzen. Das war nicht angenehm. Im Schatten ging es dann. Mhm. Sind wir dann einmal rum und sind dann da in die klimatisierte Kaffee, haben uns dann nachher noch ein bisschen rausgesetzt, haben dann noch Eis gegessen und noch was getrunken. Und sind dann wieder zurückgefahren. Aber trotzdem ein schöner Tag. Also, obwohl das kaum auszuhalten war.
Das klingt doch gut. Zumal wir die 38, 39 Grad auch hatten. Ich war ja einmal auf Kreta auch. Ja. Und da ist mir die Hitze halt trockener vorgekommen als bei uns. Obwohl es ja eigentlich eine Insel ist und man das anders empfinden sollte.
Auch an der Küste?
Ja. Unser Hotel war an der Küste. Also eine Partymeile. Ich war mit dort. Ich würde es auch nicht empfehlen. Ich müsste nochmal nachschauen. Ich glaube, Hersonisos hieß dieser Ort. Da war halt eine Disco an der anderen und eine Kneipe an der anderen. Und wenn du da durchgehst, wurdest du halt immer reingezogen, auch in die Kneipen und Restaurants von den Leuten, die dort arbeiten.
Das muss nicht sein.
Nee, das mag ich so gar nicht. Ich hoffe, das war bei euch anders.
Da war gar nichts in der Art. Also wir waren auch in Heraklion selber waren wir gar nicht drin. Wir waren so ein Stück weit davon weg. Mhm. Nicht weit, aber so eine Ecke weit. Und sind uns dann woanders hin umgucken gegangen, weil auch der Reiseleiter im Hotel meinte, Heraklion wäre jetzt, also die sehenswerten Ecken in Heraklion sind rar gesät, hat er gemeint.
Okay.
Aber der Hafen wäre wahrscheinlich noch ganz schön, aber nur deswegen, da jetzt reinzufahren wegen einem kleinen Hafen, haben wir irgendwie auch da nicht eingesehen. Ja. Wie ist es in den zwei Wochen eigentlich gegangen? Habt ihr was gemacht oder hast du durchgängig durchgearbeitet?
Nee, ich habe tatsächlich die letzte Woche auch frei gemacht, mit dem Plan, viel ums Haus rumzumachen.
Oh, und?
Naja, morgens sehr früh und abends sehr spät ging das. Dazwischen sind wir halt auch zerflossen.
Ah, also so wie in Spanien, die machen das ja auch so, ne? Also morgens arbeiten, abends und zwischendrin pennen.
Ja, anders ging es nicht. Dementsprechend habe ich nicht alle Pläne ausführen können, aber einen Teil konnten wir machen, ja.
Na, siehste. Ich wollte nach Hause kommen und wollte meine Mauer hinterm Haus fertig machen. Das wollte ich dann bei 36 Grad Außentemperatur auch nicht.
Also einer der Pläne war, das Unkraut vor und hinterm Haus auf den Pflastersteinen wegzuflammen. Mhm. Das war mir dann doch zu gefährlich.
Extra warm.
Genau. Da hätte ich vielleicht aus Versehen ein bisschen mehr abgeflammt als geplant. Das Risiko bin ich nicht eingegangen.
Gut, dann lass uns beginnen. Nach zwei Wochen machen wir mal kurz einen Recap zur letzten Folge. Das Buch beginnt auf einem Schlachtschiff der Death Guard und wir begleiten den Nathaniel Garrow, Den Garo kennen wir ja auch schon aus dem letzten Buch 3, The Horus Heresy, als Kommandant der Eisenstein, die sich während der Schlacht um Istvan III auf den Weg nach Terra machte, um den Imperator vor Horus zu warnen. Wir lernen im ersten Kapitel ein paar Charaktere kennen, wie zum Beispiel den Uli, also eigentlich Ulis Temeter, und den Andus Hakur. Der Uli ist auch Kapitän der Death Guard und der Andus gehört zu Garros Truppen. Dann haben wir noch den Captain Typhon und den Captain Krulgor. Den Namen haben sie ja schon mal lustig gemacht. Auch Mortarion hat hier schon einen Auftritt, sowie eine der Schwestern der Stille, die ihn begleitet. Die Death Guard ist gerade dabei, eine Xenos-Spezies, die Yorgal, anzugreifen. Auf einer derer Zylinderwelten, das ist so eine große Habitatwelt, so ein großes Flaschenschiff, wie sie es auch nennen, wo auf der Innenhülle quasi dann diese Yorgal wohnen. Und es gilt, diese Wesen auszumerzen. Und an der Stelle sind wir kurz vor diesem Angriff und machen an der Stelle heute weiter mit Kapitel 2.
Wir befinden uns im All mit Hunderten von Schiffen, die sich gerade im Angriff auf dieses Zylinderschiff befinden. Also das Zylinderschiff der Yorgal, das ja so riesig ist, dass es eigentlich so eine zylindrische Welt ist sogar. Und Garo liegt halt gerade durch die Daten über die Yorgal und da kriegen wir das erste Mal so ein bisschen auch Informationen über die Yorgal, wie sie aussehen. An sich ist er aber erstmal unbesorgt und schreit auch dieses, stellt eure Knochenbrüder, also motiviert seine Truppen. Und naja, dann macht dieses autonome Pilotengehirn, das zu lesen fand ich interessant, seinen Job und sie krachen irgendwie in diese Zylinderwelt rein. Aber ich vermute, sie landen nicht da, wo sie ursprünglich landen sollten.
Sie landen schon, wo sie landen sollten, nur diese, wie heißen sie, das wird später erwähnt, diese Spionservitoren, oder Spürservitoren, haben wohl keinen guten Job gemacht und haben halt diesen See, in dem sie da landen, einfach nicht erkannt und auch nicht kartiert. So hatte ich das verstanden.
Ja, also später kommt noch mal ein kurzer Hinweis darauf. Da geht es eher darum, um das Alter der Informationen, dass das nicht so ganz aktuell ist, was die an Infos bekommen haben, um auch die Mission zu planen. Vielleicht gab es da den See einfach noch nicht, kann ja auch sein.
Ja, gut, ja, kann sein. Genau, also diese Sturmschiffe durchschlagen diese Außenhaut. Das fand ich ganz cool, wie dann beschrieben wird, dass sie dann quasi so durch diese Hülle durchreiten. Und dann auf der Innenseite des Zylinders rauskommen, also auf der Oberfläche der Innenseite rauskommen. Und dann wollen sie ja aussteigen, dann tritt ja dieser See schon in den Innenraum rein, also dieses Wasser, was das, ob es Wasser ist, wissen wir nicht so genau. Aber Flüssigkeit auf alle Fälle. Und dann kämpfen sie sich da raus und dann ist auch schon, wie gesagt, Abrücken angesagt. Der Mortarion führt die Truppen auch selbst an. Und die Death Guard ist halt von Anfang an den Yorgal haushoch überlegen. Da ist kein Zweig zu holen für die.
Zumal die leicht überrascht sind, weil sie garantiert nicht damit gerechnet haben, dass statt auf sie zu schießen, jemand einfach in sie reinfliegt. So werden sie auch beschrieben. Und es wird auch beschrieben, dass sie tiefrotes Blut haben.
Ach ja, guck mal.
So wie der eine gewettet hatte.
Stimmt, da gab es ja noch diese Wette. Nach einiger Zeit des Kampfs stellen sie dann fest, dass dieses große Raumschiff gar nicht so doll ist und Sandek, auch ein Astartes, wirft ein, dass Menschen früher in ähnlichen Zylindern gelebt haben, auf sogenannten Onyl-Kolonien. Das wird hier erwähnt, vielleicht würde finden das irgendwann mal nochmal Erwähnung. Keine Ahnung, ja. Ich habe es mal aufgeschrieben.
Genau, habe ich auch aufgeschrieben, deshalb ja.
Und während sie sich da so Gedanken drüber machen, entdecken sie in der Luft plötzlich Lufteinheiten der Yorgal. Wird auch ganz nett beschrieben, dass die wohl zwei Gliedmaßen chirurgisch entfernt bekommen haben, um an der Stelle diese Flügel anzubringen.
Und die sind also gut im Umbauen.
Ja. Und diese Einheiten werden aber auch recht mühelos einfach vom Himmel geschossen. Da ist auch nicht viel zu holen für die Yorgal. Währenddessen nähern sich Garo einige Schwestern der Stille, die dann mit ihren Flammenwerfern und Boltern und Schwertern, so wie die Astartes, diszipliniert die Gegner bekämpfen. Das findet der Garo auch recht beeindruckend. Und da stand jetzt noch, dass man die Schwestern der Stille auch unberührbare Pariahs oder Planke nennt. Jetzt wusste ich nicht bei den Pariahs, okay, es gibt ja dieses Pariah Nexus, vielleicht hat das damit auch noch irgendwas zu tun, das Kartenset.
Ja, kennst du die Kasten in Indien? Ich meine mich zu erinnern, dass auch eine davon die Pariah sind und das sind die Unberührbaren.
Ja, ja, guck mal, kann sein. Und was ist dieses Planke? Sind das Plänke oder sind das Planke? Das ist einfach nur, dass die blank sind?
Ja, das sind Planks, also nicht wahrnehmbar, weil sich das ja auch auf den Warp bezieht, denn im Warp spürt man sie auch nicht. Also die sind quasi auch dort unsichtbar.
Okay, das hast du nachgelesen, oder?
Nee, also nachgelesen nicht. Ich hatte es irgendwann mal gelesen und behalten. Nicht an der Stelle nachgelesen. Aber ich hatte mich irgendwann mal informiert, als diese ätzende Diskussion über gibt es weibliche Space Marines losgetreten wurde. Was gibt's denn so an weiblichen Wesen in dem Universum? Und dann sind die Schwestern der Stille natürlich direkt ganz oben mit dabei. Und da hatte ich einfach mal so ein bisschen über die gelesen.
Das war das mit den weiblichen Kustodes, ne?
Ja, genau. Wo sich alle darüber aufgeregt haben.
Ja. Mhm. Total überflüssige Diskussion. Naja.
Ja. Eine Sache hast du noch übersprungen. Und zwar, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, nach unserer Aufnahme kurz erwähnt. Es wird erwähnt, dass die Schwestern der Stille sich mit Handzeichen verständigen und mit Klickgeräuschen über Vox.
Mm-hmm.
Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Die nicht reden können, sollen, dürfen. Ja.
Kommt ja nachher nochmal. Also das mit dem nicht reden dürfen. Ja. Ich habe es tatsächlich nicht übersprungen, sehe ich gerade. Ich habe es woanders hingeschoben, denn Garo rettet einer der Schwestern der Stille das Leben, als er und sie von fliegenden Einheiten angegriffen werden. Und die Frau bedankt sich dann mit Zeichensprache. Also die macht so ein Zeichen von der Aquila zum Herz oder von der Aquila zum Kopf. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und er schließt sich quasi daraus, dass das Dank heißen soll.
Ja. Und er kriegt ja noch den Helm überreicht als Dankeschön.
Stimmt. Der Mortarion meldet sich zu Wort. Das sollen alle vernichtet werden. Der Typhon geht mit Mortarion weiter, der Krulgor zu den Triebwerken und Garo dann zu den Brutkammern.
Wobei der Typhon nicht davor zurückschreckt, mal noch schön allen zuzuposaunen, dass er sich gerade sehr unterfordert fühlt.
Boah, mir ist langweilig.
Ja, genau. Macht sich also direkt sympathisch, der Kerl. Warum habe ich eigentlich Typhus statt Typhon aufgeschrieben?
Ich weiß nicht, vielleicht heißt es Typhus. Nee, das heißt Typhon, oder?
Nee, Typhon, genau. Ich hatte es im nächsten Kapitel auch wieder falsch aufgeschrieben, dann extra nochmal nachgelesen und es heißt Typhon.
Passiert.
Ja.
Die Karten vom Innenraum scheinen nicht allzu genau zu sein, denn das hatten wir ja schon. Mhm. Denn sie wissen nicht so richtig, wo sie hin sollen. Da kommt das, dass die Spürservitoren wohl nicht so gründlich waren. Wo ich mich dann gefragt habe, A, was ist ein Spürservitor? B, wie sieht der aus? Haben die das Schiff vorher infiltriert? Oder bedienen die nur Sensoren auf dem Schiff? Nee.
Ich kann mir ehrlich gesagt nur Letzteres vorstellen. Weil sonst wären sie doch bestimmt aufgefallen. Die können ja nicht unbemerkt an Bord von so einer Zylinderwelt gehen und da mal fröhlich kartografieren, oder?
Vielleicht waren das so Servoschädel.
Achso, das könnte natürlich auch sein.
Die sind ja nicht so groß. Aber da hätten sie bestimmt Spür-Servoschädel hingeschrieben, oder? So ein Servitor ist ja Mensch, kommt man in Menschengröße so ungefähr.
Genau.
Naja, werden wir jetzt nicht rauskriegen.
Nee.
Die Brutkammern sind aber nicht nur ein Ort, wo Kinder der Xenos geboren werden, sondern auch der Ort, an dem die Yorgal kybernetisch verändert werden. Also diese Implantate bekommen, die auch jetzt die ganze Zeit schon beschrieben wurden, die sie auch, sagen wir mal, in mannigfaltiger Ausprägung daherkommen lassen.
Umso irritierender ist es, dass sie jetzt in einem Wald unterwegs sind und überall Dotter sehen und Eier.
Das mit den Dottern habe ich nicht verstanden. Kommen diese Dotter aus diesen Kugeln raus? Mhm. Oder ist dieser Dotter außerhalb?
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich außerhalb und soll so eine Art Nährboden darstellen, weil es wird ja so ein Kreislauf beschrieben. Der Dotter kommt aus den Eiern, wenn die aufgehen, versinkt dann im Boden und wird über die Bäume wieder in die Eier zurückgebracht. Mhm. Also so ein Nährstoffkreislauf quasi.
Mhm.
Ja, also alles ein bisschen seltsam dort.
Es werden als graue Kugeln beschrieben, diese Eier. Ja, und im Wald finden sie dann auch noch was.
Den Kopf einer Schwester. Mit Helm.
In dem Helm ist auch ein sauber abgeschnittener Kopf drin, mit blondem Schopf. Eine der Schwestern der Stille, logischerweise. Der Decius fragt sich, was die Hexensucher hier wollen, worauf der Hakur dann nur meint, ob es denn nicht wichtiger wäre, erstmal rauszufinden, was die Schwester denn zerfetzt hat.
Genau. Aber das finden sie ja relativ schnell raus, ne?
Das geht flott, ja. Denn so ein Trupp der Schwestern der Stille kommt dann aus dem Wald gerannt.
Tja.
Das mir so ein bisschen vorkommen wie die Szene in Episode 4. Han Solo verschwindet hinter der Ecke und kommt wieder zurück.
Genau, nur dass sie halt keinen Murks von sich geben.
Ja, nicht wah, sondern genau. Und sie werden verfolgt von einem baumhohen modifizierten Jorgal, also so ein Monster quasi. Und die Death Guard-Krieger helfen dann den Hexensuchern und Garo erledigt im Endeffekt das Monster.
Ja, aber nicht ohne vorher selbst fast zu sterben. Weil das Ding wird beschrieben als ungefähr 10-mal so groß wie ein normaler Jorgal. Und vorher liest man an irgendeiner Stelle, dass ein normaler Jorgal ungefähr 4,50 Meter groß ist. Also ist schon wahrscheinlich imposant, das Ding. Statt Gliedmaßen hat das metallene Tentakel und mit denen zerquetscht es ihn so lange, bis er eben fast tot ist. Und nur weil Mortarion dann plötzlich auftaucht und ihm quasi Kraft gibt, schafft es dann das Ding, was auch immer es ist, zu töten. Und dann sehen sie, was das Ding die ganze Zeit in der Hand hatte, weil das hat irgendwas beschützt und sie konnten nicht wissen, was.
Ja, aber er stellt sich den Mortarion ja nur vor und schöpft daraus Kraft. Mortarion kommt ja nicht wirklich.
Also ich habe aufgeschrieben, dass er tatsächlich kommt.
Okay.
Mortarion erscheint, neue Kraft in Garo. Dann macht er das Glas kaputt.
Was hat er denn in der Hand?
Naja, so eine Art Decke auch. Erinnert mich irgendwie an den Caleb aus dem ersten Kapitel. Aber tatsächlich war das ein Schutz für ein Jorgal-Junges. Dieses Jorgal-Junge sieht erstmal nicht modifiziert aus. Es stellt sich aber schnell heraus, dass es eher innen modifiziert ist, weil es plötzlich in den Kopf, also in die Gedanken von Garo eindringt und er sich da auch nicht gegen wehren kann. Also er fühlt sich wie in der Starre oder betäubt, während dieses Jorgal-Junge ihm dann erklärt, dass das Ende bald kommen wird und alles, an das er glaubt, zugrunde gehen wird.
Genau, weil er sich im Recht fühlt, was er da so tut, ja, er da aber auf dem falschen Dampfer ist.
Genau.
Will ihm das Wesen da anscheinend irgendwie verklickern.
Hm? Ja.
Nach dem Tod brennen sie dann auch den Wald nieder und Garo sagt sich, dass das alles nur Lügen waren, was der Jorgal ihm da so erzählen wollte. Und damit endet das Kapitel auch.
Ja. Jetzt hast du nur übersprungen, dass dieses Kind von einer der Schwestern erschossen wird. Aber nicht in den Kopf, sondern bewusst irgendwo in den Brustkorb und die das Ding mit einpacken und mitnehmen. Und jetzt hat man sich ja vorher die ganze Zeit gefragt, was die überhaupt hier zu suchen haben und dass sie ja eigentlich Hexenjäger oder psionische Jäger sind. Und das Kind war ja ganz offensichtlich psionisch und jetzt kann man sich denken, dass es wohl der Auftrag war, das lebendig oder eben auch tot mitzubringen.
Ich weiß nicht, warum ich das nicht aufgeschrieben habe.
Es kommt im nächsten Kapitel ja nochmal ganz kurz oder wird kurz angeteasert. Ich weiß nicht, ob du die Stelle dann auch nicht aufgeschrieben hast.
Aber dass sie das mitnehmen, beziehungsweise dass das der Grund ist, warum sie da waren, habe ich irgendwas irgendeinem Grund nicht hingeschrieben. In Ordnung. War spät gestern.
Ja, alles gut. Also dass das der Grund ist, steht auch so explizit nicht da, aber ich wüsste nicht, was sonst der Grund sein sollte. Und wie gesagt, gleich kommt es ja nochmal kurz. Aber da kann ich ja dann nochmal drauf hinweisen.
Genau. Kapitel 3 beginnt dann nach der Schlacht und da werden im Weltraum Astartes eingesammelt. Und zwar die nicht das Glück hatten, irgendwo aussteigen zu dürfen, sondern vorher schon in den Raum geschleudert wurden. Den Toten werden die Progenoiddrüsen entnommen und die bekommen dann neue Astartes-Rekruten eingepflanzt. Und lebende Astartes findet man nur selten.
Genau, aber man findet sie, das fand ich auch spannend. Und zwar waren die in der Regel am Schlafen, weil ihre Organe sie quasi in so einen Sleep-Modus gebracht haben.
Beziehungsweise, ich habe das so verstanden, dass die Hülle sie in so eine Membran einpackt.
Genau, fand ich spannend. Hm? Aber ja, also einige wenige konnten lebendig geborgen werden, beim Rest wird nur das Wertvolle, nämlich die Gensaat, geborgen.
Also die Progenoiddrüsen, dieser Stoff von diesem Zusatzorgan, was die Astartes haben, was in der Blutbahn zirkuliert, von dem die Primarchen ja ganz, ganz, ganz viel haben. Der Garo selbst steht auf der Galerie des Schiffs und sieht sich die Überreste der Schlacht an, als die Amendera Kendall, also die Frau, der er und die, eine Quatsch, das ist gar nicht die, die ihm das Leben gerettet hat, sondern das ist die Anführerin der Schwestern.
Ja, Spinne. Aber er hat ihr das Leben gerettet. Das war nämlich die, die zusammen mit ihm angegriffen wurde und sich noch bei ihm bedankt hat.
Die kommt da jetzt und ist in der Begleitung einer rangniederen Schwester. Es ist eine Novizin, wie sich herausstellt, die als Dolmetscherin für die Zeichensprache ihrer Vorgesetzten fungiert. Denn die darf noch reden, bis sie irgendwann vielleicht selbst das Schweigegelübde ablegen wird.
Genau. Sie dürfen so lange reden, bis sie ihren Eid abgelegt haben. Und sie hat das halt noch nicht gemacht. Davor ist noch die Szene, die ich eben kurz angedeutet habe, weil die, wie soll ich sagen, die Xenos sind ja jetzt fast ausgelöscht und das Mechanikum findet natürlich die Technologie von denen sehr spannend und sagt Notarin, hey, wir wollen uns da mal umgucken und ein bisschen was davon bergen. Und er sagt, nö, der Befehl des Imperators war eigentlich sehr unmissverständlich, die sollen ausgelöscht werden und zwar mit allem, was es von ihnen gibt. Deshalb verweigert er dem Mechanikum, da was zu bergen und zerstört wirklich alles. Und dann kommt so ein ganz kleiner Einschub und doch steht da nämlich. Und dann wird so ein schwanenähnliches Schiff mit schwarz-goldenen Flügeln beschrieben. Und an Bord dieses Schiffes haben sich wohl die Schwestern der Stille diesem Befehl etwas widersetzt, weil es wurde alles vernichtet, außer dem Kind, das sie ja mitgenommen haben. Und da wird dann nochmal betont, dass sie ja bewusst nicht den Kopf geschossen hat, als sie es getötet hat. Das heißt, der Imperator hat sie damit beauftragt.
Was ich nicht ganz verstehe, weil im Kopf ist ja das Gehirn nicht. Das Gehirn ist ja im Brustkorb.
Gut, dass sie es nochmal extra betonen. Also es wird halt so beschrieben, dass der Imperator den Kopf haben will, um da die Psi-Kräfte irgendwie zu studieren, die sich anscheinend entwickelt haben bei den Jorgal. Aber du hast recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Ist natürlich nicht so schlau, wenn man dann das Gehirn eigentlich zerschossen hat.
Entweder haben wir es beide falsch gelesen.
Nee, ich habe das auch in Erinnerung.
Oder der Autor hat das vergessen.
Ich glaube, eher Zweiteres, weil der Apothekarius hat ja vorher noch betont, dass das wichtige Organ eben nicht im Kopf sitzt. Ja gut, das ist ja witzig.
Oder sie haben Scheiße gebaut. Haben das Hirn zerschossen und bringen ihnen jetzt was zurück, was er nicht gebrauchen genau. kann.
Dann würden wir es aber noch erfahren, bin ich mal gespannt.
Die Amendera will Garo dann noch drauf einschwören, dass er kein Wort darüber verlieren darf, was er an Bord des Xenos-Schiffs gesehen hat. Und sie fragt ihn, ob das Wesen denn zu ihm gesprochen hätte. Und er erzählt so alles, was da vorgefallen ist, als das in seinem Kopf war. Und dass er nichts verehre und er keinem falschen Gott diene, sondern nur der Realität der imperialen Wahrheit. Dann sagt sie, das hat er fein gemacht und sie wird ihn dann lobend gegenüber dem Malkador erwähnen.
Genau.
Und dann reden sie noch kurz über das Raumschiff der Schwestern, ein schwarzes Schiff, schwarz nicht als Adjektiv, sondern schwarzes Schiff als Name. Eines der Mutterschiffe der Hexenjäger wohl.
Erea Chloris heißt es.
Und dann verabschieden sie sich.
Wobei Garo das Schiff so toll findet, dass er quasi am Fenster steht und sich das anschaut oder versucht anzuschauen, weil es ist tatsächlich auch schwarz und kaum zu erkennen, wie es aussieht. Er findet es aber so beeindruckend, dass während die sich verabschieden, er weiterhin aufs Schiff schaut. So nach dem Motto, ja, okay, tschüss, geht ruhig. Fand ich auch ein bisschen seltsam, weil vorher war da so ein gegenseitiger Respekt und sie hat sich ja nochmal bedankt mit Schlag auf Aquila und so und dann geil Schiff. Fand ich irgendwie seltsam.
Fällt sie leicht ablenkbar.
Ja. Technikfreak.
Dann kommen wir jetzt erstmal wieder zurück zum Caleb, also Garrus Huskarl, sein Diener, der dafür sorgt, dass die Ausrüstung nach dem Einsatz auf der Zylinderwelt wieder repariert wird. Also der hat wohl seine Rüstung schon abgelegt, seinen Bolter schon weggelegt. Und während der Caleb dann so seinen Wagen schiebt, wo alles, wo stelle ich mir vor, dass alles an Rüstung drauf und das klappert und der Bolter hüpft da drauf rum.
Und er
schiebt so eine Holzkappe.
Genau, er wankt durch die Gänge und ich habe mich ja auch so vorgestellt, wie in so einem schlechten Comic eigentlich.
Dann beobachtet er nebenbei noch die Astartes, die gerade vom Kampf zurückkehren und sich über verschiedene Situationen der Schlacht unterhalten. Und da fällt ihm auf, oder er berichtet das so, dass die Death Guard ihre Siege nicht feiert, so wie die Space Wolves oder die World Eaters, aber dann auch nicht so steif sind wie die Ultramarines oder die Imperial Fists.
Und das hat mich gewundert. Imperial Fists wusste ich, aber dass die Ultramarines auch so steif sind, das wusste ich nicht.
Also sie werden auf alle Fälle in den Computerspielen, werden die wirklich so steif dargestellt.
Okay, da passt ja dann.
Die sind eigentlich total stoisch und Mission, Ziel und los. Vielleicht war es das auch deswegen, dass mir am Anfang immer so vorgekommen ist, dass ich es seltsam finde, dass Astartes lachen.
Ach so, stimmt, weil im Spiel spielt man ja erstmal Ultramarines, ne?
Vielleicht haben sie das wirklich halt, diesen Charakterzug so einfließen lassen.
Ja.
Das wäre... Also von Games Workshop eine sehr starke Beeinflussung ja auch auf diesen Spieleentwicklungsprozess oder beziehungsweise, dass sie dann ausgerechnet wirklich auch daran gedacht haben. Also Respekt, wenn das Absicht war.
Ich habe mir inzwischen viel über das Spiel gelesen und ich glaube, das war Absicht. Weil die haben da echt viel reingesteckt an Zeit und entwickeln es auch weiter und der Nachfolger ist auch schon in Arbeit.
Und es kommt ein Dawn of War 4.
Das habe ich auch gelesen. Ich habe ja immer noch kein einziges gespielt, aber vielleicht wäre das ja mal was.
Super. Der Dreier ist kacke.
Okay.
Kannst du vergessen. Und Dawn of War 1 und 2 waren super. Und mit dem Vierer hat ja schon keiner mehr gerechnet irgendwie. Mhm. Das wird ja plötzlich angekündigt für 2026.
Das bin mal gespannt. Ist ja gar nicht mehr so lange, ja.
Gut, Frage wann, ne?
Ja, aber
ja. Bin gespannt, wie es wird.
Ja.
Als der Caleb dann mit seiner Karre um die Ecke biegt, also eigentlich um so eine Säule, aber ich sag mal um die Ecke, steht er plötzlich vor dem Krullgor und einem anderen Astartes, dem Bruder Mokyr, dem er gerade eine Plakette übergeben hat, wo ich das sofort an Logenmünze gedacht
habe. Ja, ich auch. Ich habe es aufgeschrieben mit Fragezeichen, aber gefühlt vier Zeilen unten drunter steht es ja sogar.
Richtig. Ja. Und der Krullgor, der Arsch, nutzt jetzt, beziehungsweise der Autor nutzt jetzt die Gelegenheit zu erklären, was Caleb denn eigentlich ist. Also das, was wir beide ja schon im ersten Kapitel ja schon hergeleitet haben, wird hier jetzt nochmal ausführlich beschrieben, dass der Caleb ein Aspirant war und einer der Prüfungen nicht geschafft hat und somit nicht zum Astartes aufsteigen durfte.
Ja, und der Mokyr ist ganz überrascht, dass der dann trotzdem vor ihnen steht, weil er sagt, in der Regel sterben die Aspiranten, die es nicht schaffen, weil die schaffen es halt nicht, weil sie sterben. Und wundert sich so ein bisschen, dass der Caleb das überlebt hat. Was Caleb an sich ja ganz gut findet, Krullgor mal wieder nicht. Denn er sagt, ja, die wenigsten, die das überleben und trotzdem durchfallen, haben dann wenigstens den Anschein, sich selbst umzubringen. Und wirft dem Caleb natürlich dann vor, dass er das nicht gemacht hat. Also man wird sehr, sehr schnell darauf hingewiesen, dass der Krullgor den Caleb so gar nicht ausstehen kann.
Der Krullgor findet ja auch dieses Ritual, das den Garro befähigt, den Caleb in seine Dienste zu stellen, ja schon verachtenswert. Also alles, was da irgendwie alt ist und was da so mitgezogen wird über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, findet er nicht cool.
Genau, Relikte.
Findet er einfach kacke.
Veraltete Traditionen. Also er sagt irgendwie, der Garro hält sich an der Vergangenheit fest und wirft ihm sogar vor, dass der Caleb sowas wie eine Erinnerung sein soll für ihn. An auch seine Heimatwelt und die Vergangenheit. Aber der Caleb findet das gar nicht so und wagt es tatsächlich zu sagen, dass er es als Privileg ansieht, ihnen dienen zu dürfen.
Er wird halt quasi so ein bisschen frech,
ja.
Was der Krullgor dann auch kacke findet. Und bevor der Krullgor dann jetzt noch körperlich werden kann oder bevor er den Caleb körperlich fertig machen kann, geht der Apothekarius Voyen dazwischen. Und fragt den Krullgor dann, also den Captain der Zweiten, was er denn davon hält, wenn Garro, der Schlachtkapitän, davon erführe, dass seine Befehle nicht ausgeführt werden. Und dann gibt der Krullgor daraufhin klein bei und geht Caleb aus dem Weg und dampft mit Mokyr ab.
Wobei ich das genauso wenig verstehe, wie Caleb das in dem Moment verstanden hat. Weil die beiden diskutieren ja so ein bisschen, also der Apothekarius und der zweite Captain oder Captain der zweiten Kompanie. Und der Captain gibt klein bei. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, er erklärt sich, glaube ich, mit dem Ende der Unterhaltung zwischen Caleb und dem Apothekarius als nächstes. Weil ja, der Apothekarius ist zwar rangniederer, ja, aber das nehmen wir erstmal nicht vorweg.
Ja.
Der Caleb macht erstmal seinen Gedanken Luft, ne, dass er auch so oft so denkt, wie der Krüger es gerade geäußert hat, ne, dass er ja eigentlich selbst minderwertig ist und warum er das überhaupt überlebt hat. Und der Voyen sagt ihm dann ja, dass er, wenn er auch wirklich kein Astartes ist und auch nicht werden wird, genauso der Legion dient wie alle anderen. Also versucht ihn so ein bisschen aufzubauen.
Genau. Und Caleb sagt dann noch,
das fand ich sehr nett.
Der ist super nett. Er legt ihm auch so die Hand auf die Schulter, zuerst mal vorsichtig, später mit ein bisschen mehr Gewicht. Aber das ist ja so ein Verlauf der Unterhaltung noch. Und Caleb sagt auch, er kommt sich selbst manchmal vor wie so ein Spion. Und Moyen erklärt dann, ja, das ist aber eigentlich gut, weil der Captain muss ja auch wissen, was auf dem Schiff so vor sich geht. Und er tut ja damit jetzt nichts Falsches.
Nee, aber dann macht der Caleb ja einen Fehler, dass er ja dann erzählt, was so in den Bereichen des Schiffs vorgeht, wo normalerweise keine Besatzung ist. Und dass dort vermummte Gestalten bei geheimen Treffen sind.
Und das findet er kacke. Und zwar mit einer ähnlichen Begründung wie unser lieber Loken. Weil alles, was geheim ist, widerspricht der imperialen Wahrheit und das findet er blöd. Das darf nicht sein, sowas.
Ja. Was mich dann auch ein bisschen überrascht hat, ist das, was Voyen jetzt macht, weil er spricht jetzt sehr direkt aus, dass es hier wohl um Logentreffen geht. Ja. Was auch den Caleb überrascht, dass das so direkt ausgesprochen wird.
Also wir erfahren ja in dem anderen Buch noch, dass das später ein bisschen offener gehandhabt wird, die Loge und diese Treffen. Und wir erfahren auch hier am Ende des Kapitels, wo wir uns zeitlich befinden, vielleicht ist es inzwischen schon so weit, dass es gar nicht mehr so geheim ist, oder?
Ja gut, aber die treffen sich ja trotzdem immer noch im Geheimen. Das wird ja vorher noch extra betont.
Ja, das stimmt, ja.
So offen ist es jetzt noch
vielleicht
nicht.
Vielleicht denkt er sich aber auch, der Caleb hat es ja eh mitbekommen, warum soll ich es denn jetzt leugnen?
Ja, der Apothekarius beginnt ja jetzt auch, und der hat jetzt hier was von einem ziemlich ekligen alten Mann, Caleb zu versichern, dass diese Geheimniskrämer nichts Böses wollen und dass das unter der Aufsicht von zum Beispiel Garu ja auch gar nicht geschehen könnte. Ne? So ein bisschen Nachtigall, die gehört ja Trapsen. Mhm. Aber die trapst auch nicht sehr lange, weil, wie du ja schon gesagt hast, als Caleb ihn fragt, woher er das denn wissen kann, antwortet Voyen mit, das kann ich nicht sagen.
Tada.
Und Ablende.
Genau. Und wer aufgepasst hat, weiß jetzt genau, was Sache ist. Aber trotzdem verstehe ich dann immer noch nicht, warum Krüger Klammer gegeben hat. Außer, der Voyen ist vielleicht sowas wie ein Leiter.
Ja, natürlich. Ganz klar. Also der Voyen ist Teil der Loge und ist wahrscheinlich auch ein ziemlich hohes Tier innerhalb der Loge, auch wenn da ja alle gleich sind innerhalb der Loge, ist klar. Mhm. Und ist vielleicht sogar Logenmeister, könnte ich mir vorstellen, sowas in der Richtung.
Das wäre die einzige Erklärung, die ich okay finde.
Und könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich so ist. Und man könnte jetzt ja vermuten, dass er dem Caleb vielleicht noch was antut, aber das wird uns hier erstmal nicht erzählt.
Ja, ich glaube, wenn er ihm was antun wollte, hätte er das entweder schon lange getan oder hätte einfach Krüger weitermachen lassen. Weil es gab ja eh niemanden, der Caleb beschützt hätte, oder?
Das ist richtig, aber vielleicht wollte er noch irgendwie rausfinden, was Caleb alles weiß und wem er es hätte vielleicht weitererzählen können.
Ach so. Also so ähnlich wie das, was in der nächsten Szene kommt. Das kann natürlich auch sein, ja.
Also ich traue dem Autor zu, dass er das gemeiner schreibt und hinterhältig nachvollziehbarer vielleicht.
Vielleicht lesen wir nochmal von Caleb, vielleicht auch nicht. Dann wissen wir es.
So, in dem Kapitel nicht mehr, vielleicht kommt er ja wieder.
Ja, jetzt springen wir wieder zu Garu. Wir haben vor kurzem Gladiator 2 geschaut und damit Julia den auch schauen konnte, haben wir uns auch den Gladiator 1 angeschaut. Und beides hat mich so ein bisschen an das erinnert, was wir jetzt als Szene beschrieben bekommen. Diese episch hochtrabende Rede, nur dass er halt nicht so viel redet, aber ich glaube, er gibt sich Mühe, um seine Männer zu motivieren.
Stimmt. Ja, das passt. Das passt gut.
Aber vorher haben wir noch den Garu, der auch mit seinen Leuten reden will.
Der hat sein Leibchen an und geht zwischen seinen Kriegern durch und spricht dann mit denen und spricht ihnen Mut zu, wenn sie jemanden verloren haben und spricht wirklich mit jedem Einzelnen. Und der erhebt sich dann noch einen Tadel auf für den Solon Decius, da der auf der Flaschenwelt seine Energiefaust im Nahkampf genutzt hat, statt wie in der Planung vorgesehen im Fernkampf zu bleiben. Und der Decius sagt dann einfach nur, ja gut, haben ja gewonnen, ne?
Genau. Es zählt ja nur, dass wir gewonnen haben, nicht wie. Und da hat sie mich ein bisschen gewundert, dass keine Reaktion mehr drauf kam. Also außer von dem Harkur war es, ne?
Da kam ja schon eine Reaktion drauf, halt nicht von Garo, sondern von einem anderen Veteranen.
Mhm. Harkur.
Der sich ja so ein bisschen dann lustig über ihn macht, wo ja dann so ein bisschen emotionales Zwiegespräch zwischen Garo und dem Veteranen dann entsteht. So ein bisschen Zwiegespräch und wo der Garo das ja so ein bisschen weglächelt auch, um die Wogen an der Stelle zu kletten. Ja, da hätte noch ein bisschen was kommen können, aber ich glaube, das hat sich damit dann auch erledigt.
Also im Endeffekt lassen sie ja den Jungspund gewähren, indem er so macht. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass von Garros hätte ja nicht mal böse sein müssen, aber trotzdem irgendwie eine Ansage kommt, so nach der Motto, wir haben ein Schlachtenprotokoll, da musst du dich bitte dran halten. Aber das hat er halt nicht gemacht.
Ja, aber er hat ja auch sich einen Tadel für den Decius aufgehoben. Er hat ja quasi geguckt, wen kann er tadeln. Ne? Er muss einen Tadel muss er aussprechen, mal gucken, wen es heute trifft. Und dann hat er halt den Decius genommen und war ihm, glaube ich, halt jetzt auch nicht so ernst an der Stelle.
Also, du meinst, er hat das nur gemacht, weil er musste irgendeinen tadeln, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt oder sowas. Aber genau. Ja, okay.
Irgendeine gelbe Karte muss er noch verteilen.
Okay.
Und dann hat er halt ihn.
Dabei hat er dann jetzt schon eine zweite bekommen. Weil er erzählt ja, dass er genau den gleichen Anschiss schon vorher bekommen hat.
Ach so.
Aber gut, vielleicht erinnert er sich dann noch dran das nächste Mal.
Dann steht plötzlich der Mortarion hinter Garo.
Mhm.
Was er dadurch merkt, dass sich seine ganzen Leute auf einmal hinknien und er den Mortarion auch nicht gehört hat, was er schon irgendwie seltsam fand.
Ja, schon wieder nicht gehört. Das macht ihn jetzt auch so ein bisschen stutzig. Aber okay, ist halt sein Chef. Der darf das.
Wie gesagt, alle knien vor dem Primarchen und der ist sogar größer als Typhon in seiner Terminator-Rüstung, der neben ihm steht. Und der Mortarion bittet den Garo aufzustehen, da ist ihn ermüde, immer auf seine Männer herabzusehen. Und da dachte ich mir, der schaut doch immer auf seine Männer herab, wenn der doch schon größer ist als der Typhon.
Ja.
Dann guckt er doch immer nach unten, außer er sitzt.
Das stimmt, aber wenn die anderen stehen und er steht, dann kann er vielleicht nach unten gucken, ohne den Kopf auch noch nach unten beugen zu müssen. Vielleicht ist das dann nicht so anstrengend. Keine Ahnung.
Okay, also für den Nackenmuskel.
Ja, aber genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Also es wird beschrieben, dass er wohlgemerkt ohne Rüstung größer ist als der Teil von mit Terminator-Rüstung. Also muss er so oder so immer herabschauen. Also es ergibt sonst gar keinen Sinn.
Oder er setzt sich wie der Weihnachtsmann auf einen Stuhl und nimmt seine Söhne oben auf den Schoß.
Ja, genau. Wobei ich mir das ganz ekelhaft vorstelle, weil er wird beschrieben als groß, aber irgendwie ausgezehrt oder ausgemagert, mit trotzdem Muskeln wie Stahl sein. Also nicht so, wie ich mir den Primarchen vorstelle.
Nee, das hatten wir schon mal, dass der irgendwie anders ist als die anderen, ne? Die Schwestern der Stille sind weg, sind abgeflogen, habe ich hier nochmal erwähnt. Mhm. Haben aber die siebte in den höchsten Tönen gelobt und Garo soll nun eine Auszeichnung erhalten.
Und die will der natürlich erstmal gar nicht. Egal was es ist.
Wird aber dann direkt zurechtgewiesen, weil falsche Bescheidenheit wird auch nicht gerne gesehen. Und er soll mit Mortarion trinken und die trinken Gift.
Genau.
Weil, ja.
Weil das halt so ist bei denen anscheinend. Ich habe das dann weitergelesen, dachte, ja gut, man kann sich das auch aus der Nase ziehen. Das fand ich schon echt seltsam. Weil jetzt wird dann plötzlich beschrieben, dass die Deathguard ja so widerstandsfähig ist, weil sie von einem Planeten stammen, wo eh alles giftig und toxisch ist. Und sie seitdem auch im Dienst des Imperators weiterhin quasi sich bewusst Giften aussetzen und auch nur deshalb auf so Spezialmissionen geschickt werden, wie zum Beispiel hier tötet die Yorgal, die Chlor atmen statt Luft. Klar, es ist Foreshadowing auf das, was später passiert, aber ich fand es trotzdem ganz komisch.
Ja, ich fand das auch so ein bisschen. Ich meine, das wurde ja vor am letzten Kapitel ja schon mal erwähnt, dass Mortarion auch immer diese Düsen da im Halskragen drin hat, um diese Atmosphäre seines Heimatplaneten auch immer wieder einzuatmen und ja, mein Gott. Mhm. Alles cool.
Ja.
Das Ritual mit diesem Gift trinken macht der Primarch wohl nach jeder Schlacht, an der er selbst teilgenommen hat, und lässt das auch immer einem bestimmten Krieger zuteil werden. Und der Garo hat nicht wirklich Lust drauf, das Zeug da zu trinken. Er kann es aber halt auch nicht ablehnen, weil es ihm wohl dann als Schwäche ausgelegt werden würde.
Ja, im Endeffekt ist es ja eine große Ehre. Wir trinken und wenn wir weiterleben, feiern wir das. Tada.
Mhm. Das Problem ist nur, der Mortarion trinkt das, als wäre es Wasser. Mhm. Der Typhon trinkt das, lässt sich auch nicht großartig was anmerken. Und dem Garo gehen ganz lustige Sachen vor, weil das Zeug brennt wie Feuer, seine ganze Brust brennt und er kriegt danach auch kein Wort mehr raus. Er kann dann auch auf die Einladung von Mortarion, dass er noch mit ihm einen Spaziergang machen soll, kann er nicht antworten, sondern kann nur nicken. Aber alle anderen sind total begeistert und bewundern ihn dafür, für diese Ehre und dass er das auch wirklich jetzt gemacht hat. Und
ich fand es aber witzig, dass Typhon da mitgetrunken hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nur die beiden sind. Also Mortarion und Garo.
Ja, ist der Captain der Ersten und der muss da wahrscheinlich immer mitmachen und denkt sich, oh nee, Mortarion kämpft schon wieder mit.
Aber ja, anscheinend.
Immer muss ich da mit.
Anscheinend ist er schon ein bisschen abgehärteter, wenn er sich nicht so viel anmerken lässt, ja. Du hast das schön Ritual genannt, ne? Und Garo oder Nathaniel will das ja eigentlich gar nicht so nennen, sondern eher Tradition, weil Ritual ist ja, hat ja schon mal wieder irgendwas Mystisches an sich. Ja, eigentlich steht da, er will das so nennen, oder? Weil es ist ja nichts anderes.
Ja, er tut sich ja sowieso schwer damit, mit diesem ganzen Ritual, ne? Also mit diesem ganzen Ding. Und der Mortarion weiß das ja auch, was ja jetzt im nächsten Abschnitt ja auch noch kommt. Aber dieses Ritual sei halt wichtig.
Um die Moral oben zu halten, weil gute Krieger muss man loben.
Ja.
Sonst verlieren sie irgendwann die Motivation.
Genau. Warum man das mit Gift machen muss.
Ja.
Das Mortarions
genau,
Ding.
Das ist so sein persönliches Ding dann, genau.
Und jetzt kommen wir schon zu dem Teil, den ich sehr cool fand, weil jetzt schon eröffnet wird, dass sie sich als nächstes den Sons of Horus anschließen werden, um eine Schlacht zu schlagen. Mhm. Und wir sind hier jetzt wohl auch schon mitten im Verrat, denn die Lunar Wolves heißen jetzt schon Sons of Horus, die wurden also schon umbenannt. Aber Garo weiß noch nichts von Verrat Horus. Freut sich auch schon wieder mit dem Loken und dem Tarik wieder zusammen zu kämpfen. Den hat er ja vorher schon gekämpft und ist da sehr angetan von. Mhm.
Und deshalb ist er auch ganz happy, dass Mortarion dann erstmal erklärt, wie wichtig es ist, dass sie jetzt zusammenhalten und eins sind. Und dann wird auch so ein paar Mal beschrieben, dass Garo sich eigentlich erstmal unwohl fühlt. Aber als dann am Schluss rauskommt, dass der Mortarion unbedingt ihn als Adjutanten mitnehmen muss, weil der Typhon ja andere Dinge zu tun hat, da fühlt er sich dann natürlich richtig geehrt und freut sich auf seine alten Freunde.
Ja, der Primarch hebt dann auch noch hervor, dass es wichtig sei, dass es einen Ort gibt, an dem alle Astartes befreit reden können, ohne Barrieren, zum Beispiel sowas wie ein Rang. Mhm. Ne? Und redet dann von den Logen und wir erfahren, dass Garo noch nie bei einem Logentreffen war. Also ich habe in Klammern hinten dran geschrieben, Garo ist Loken.
Ich habe es nicht aufgeschrieben, habe es mir aber auch gedacht, ja.
Auch Garo ist halt wie Loken der säkularen Wahrheit verpflichtet und nimmt deshalb nicht an etwas teil, das im Geheimen verborgen liegt. Mhm. Das ist genau das Gleiche, was Loken auch immer gesagt hat.
Also ich glaube, dass an der Stelle, nachdem er das gesagt hat, der Mortarion erst entschieden hat, ihn mitzunehmen.
Das mag sein, ja.
So nach dem Motto, der ist doof, der spielt nicht mit, der darf auch sterben.
Genau, ich denke nämlich an der Stelle schon, dass der Voyen den Caleb ausgefragt hat, der Voyen dieses Ausfrageergebnis im Mortarion schon verklickert hat und dass Mortarion deswegen jetzt nochmal mit Garo gesprochen hat, um ihn dann quasi als Adjutant mitzunehmen.
Genau, ich denke, es war halt so eine Prüfung, um rauszufinden, ob er jetzt zu gebrauchen ist oder nicht. Und anscheinend ist er das ja nicht. So wie Loken halt auch.
Wobei der Garo ja nicht auf den Planeten geschickt wird, was wir ja wissen. Der geht ja nicht mit nach Istvan 3.
Da habe ich auch überlegt, der ist aber vorher in der Schlacht dabei, wo er ja noch den Tarwitz trifft, dabei aber schwer verwundet wird.
Genau, der ist in der Schlacht dabei mit der Kriegssängerin, wo die Kriegssängerin ihn, glaube ich, ein Bein abtrennt.
Ja, genau.
Oder ein Arm
genau
abtrennt. So. Bein abtrennt. Genau, und deswegen konnte er nicht.
Genau, also er ist eigentlich schon dabei, aber eben nicht bei diesem Finale, wo alle quasi getötet werden sollen, weil er da schon verletzt ist. Deshalb ist er da auf einem Schiff.
Genau, stimmt, so rum war's. dieser Motarion nimmt ihn mit zu diesem Treffen mit Horus, Ankron, nicht Fulgrim und Motarion selbst dann halt.
Eidolon war der andere, ja.
Ja gut, Fulgrim war ja noch unterwegs. Und damit endete das Kapitel 4 auch schon. Und da habe ich mich gefreut, weil wir jetzt schon an den Geschehnissen von Buch 3 doch schon ein bisschen dichter dran sind, als wir dachten.
Das fand ich auch gut. Wir hatten ja vorher geschaut, wann knüpft es denn da an, wo wir aufgehört haben, im Buch vorher. Und gefühlt kam mir das viel später vor, aber eigentlich knüpfen wir jetzt ja schon an.
Momentan sieht es ja schon ein bisschen danach aus, nach dem, was wir im letzten Kapitel ja schon befürchtet hatten, als würde so die Energie der Protagonisten nochmal so aufgegriffen werden. Also zwischen Loken und Tawitz, ne? Und hier haben wir jetzt den Garro und vielleicht noch einer der anderen, die wir jetzt schon kennen. Also ich hoffe mal nicht, dass das so weitergeht.
Ja.
Dass das eine eigene Geschichte wird.
Ja, das stimmt. Zumal wir jetzt ja schon extrem viele Parallelen zwischen Garro und Loken finden. Das heißt, fast die gleiche Figur beschrieben wird, nur quasi in einem anderen Setting. Auch wenn ich jetzt lange gebraucht habe, um das Kapitel 3 zu lesen, ich fand es nicht so anstrengend wie die ersten beiden. Da ist es mir ein bisschen schwerer gefallen. Aber das ging jetzt.
Ja, das Buch 4 macht auch ein bisschen mehr Spaß zu lesen bisher als die beiden davor. Was ich erfreulich finde.
Ja.
Das hatten wir ja schon mal, es ist ein bisschen dichter geschrieben. Also das liest sich nicht schneller weg, aber es macht mehr Spaß. Es lässt mich nach dem Lesen nicht so leer zurück. Wo ich mir dann denke, ich habe gerade ein Kapitel gelesen, aber es kam nicht viel dabei rum.
Was ist hier? Ich habe ein bisschen überlegt, warum.
Definitiv anders.
Aber so richtig eingefallen ist mir da nichts, außer, dass der Autor hier die Kämpfe ausführlich genug beschreibt, aber wir nicht seitenweise nur Schlacht beschrieben bekommen, wo wir ja eigentlich nichts drüber erzählen kann. Vielleicht liegt es auch daran.
Ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er halt immer so ein bisschen Charakterentwicklung mal noch irgendwo zwischendrin hat. Vielleicht ist es das, dass er immer mal wieder in die Hauptcharaktere nochmal zurückkehrt und halt deren Gedanken nochmal zeigt, wie es denen gerade geht, was gerade so um sie rum passiert, wie sie halt auch miteinander interagieren oder wie die Aktionen, die sie ausführen, halt Auswirkungen auf die anderen haben. Ich glaube, das ist das, was an der Stelle nochmal so noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringt.
Ja.
Das hatten wir ja bei dem letzten Autor ja fast nicht, weil der ja nur seitenweise Schlachtgeschehen beschrieben hat, wo du denkst, unwichtig.
Ja, da
passiert mich nicht.
Da kamen keine neuen Charaktere mehr. Die alten haben sich nicht mehr entwickelt, das stimmt. Doch, das eine hat sich entwickelt und das war ja der Aximand. Ich bin auch gespannt, ob wir von dem nochmal was lesen.
Der Aximand.
Der kleine Horus, ja.
Ach so, also, ja.
Der hat ja am Schluss sowas wie Reue gezeigt.
Ja, so ein Anflug von Reue, wo er der Abaddon gemeint hat, oh, den muss ich im Auge behalten. Also ich freue mich wie ein Schnitzel. Also hat Spaß gemacht zu lesen. Macht Freude auf mehr. Das ist gut.
Ja.
Bei dir?
Ja, geht mir ähnlich. Es ist halt wie immer, wir schieben das Lesen auf so spät wie nötig hinaus, sagen wir es mal so. Aber wenn ich dann mal angefangen habe, dann ist es auch okay. Dann macht es auch Spaß.
Und somit freuen wir uns wieder zurück zu sein und hoffen, ihr freut euch, uns zurück zu haben. Und in diesem Sinne machen wir uns wieder ans Lesen, damit ihr uns nächste Woche wieder begleiten könnt, per Anhalte durch den großen Bruderkrieg. Bis dahin, gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.